DW Menschen und Märkte.
DIW Herbstprognose. Rezession im Anmarsch. Neues iPhone und mehr. Hinkt Apple der Konkurrenz hinterher? Essentiell für die Weltwirtschaft. Warum Unternehmen Schiedsgerichte nutzen? Und Automesse IAA. Klimaschutz predigen, SUV fahren. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die deutsche Wirtschaft steuert im Sommer und Herbst offenbar auf eine Rezession zu. Es sei zu erwarten, dass auch das dritte Quartal in einem leichten Minus ende, heißt es in der Herbstprognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW. Die Konjunkturforscher fordern ein langjähriges Wachstumsprogramm der Bundesregierung. Johannes Frevel.
Das Bild, das die deutsche Wirtschaft bietet, ist durchwachsen. Noch befindet sie sich in goldenen Jahren mit Beschäftigungsaufbau. Doch Handelskriege, die Folgen des erwarteten Brexit, die instabile Regierung in Italien oder der Streit um Öllieferwege in der Straße von Hormuz sorgen für Verunsicherung und hinterlassen deutliche Bremsspuren. Vor allem bei der Exportnachfrage nach deutschen Industriegütern und Autos. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW korrigierte seine Wachstumsprognose wegen des flauen Sommer- und wohl auch Herbstquartals nach unten, sagt DIW-Konjunkturchef Klaus Michelsen.
Wir erwarten, dass die deutsche Wirtschaft im Sommer geschrumpft ist, also das dritte Quartal, das zweite in Folge mit negativen Wachstumsraten sein wird. Wenn zwei Quartale in Folge negatives Wachstum zu beobachten ist, spricht man von einer solchen technischen Rezession. Es ist noch nicht unbedingt eine tiefe Krise, so wie wir sie beispielsweise in den Jahren 2008, 2009 erlebt haben. Wir erwarten für das Schlussquartal, dass es wieder eine etwas dynamischere Entwicklung gibt, allerdings nicht überbordend, also deutlich unter dem, was man langfristig im Durchschnitt eigentlich in Deutschland sieht.
Unter dem Strich dürften in diesem Jahr demnach flaue 0,5% Wachstum stehen. Im nächsten und übernächsten Jahr wird nach DIW-Prognose indes Erholung und ein Plus von jeweils 1,4% erwartet. Kein kurzfristiges Konjunktur, wohl aber ein langfristiges Wachstumsprogramm, fordert DIW-Chef Marcel Fratscher von der Bundesregierung.
Die Wirtschaft schrumpft im Augenblick. All das würde bedeuten, dass wir eigentlich heute ein Wachstumsprogramm von der Bundesregierung brauchen. Größenordnung 1% der Wirtschaftsleistung, 30 Milliarden Euro, die jedes Jahr über 15 Jahre in eine bessere Verkehrsinfrastruktur, in den Aufbau einer digitalen Infrastruktur, gerade auch in Energienetze, damit die Energiewende gelingt, und auch in Bildung und Forschung und Entwicklung investiert werden sollte.
Für den Arbeitsmarkt gibt DIW-Konjunkturchef Klaus Michelsen Entwarnung.
Wir können im Augenblick gar nicht beobachten, dass die Kurzarbeit wirklich substanziell nach oben geht. Es gibt vereinzelte Branchen, wo das der Fall ist. Es ist die Automobilindustrie, wo das teilweise berichtet wird. Die Alarmsignale vom Arbeitsmarkt sind nicht besonders stark. Wir sehen hier eher noch eine relativ robuste Entwicklung, starke Lohnzuwächse, real in der Größenordnung von gut 1,5%. Und wir sehen auch weiterhin Beschäftigungsaufbau, allerdings, und das ist ganz klar zu sagen, nicht in den Größenordnungen wie in den vergangenen Jahren.
Die gute Arbeitsmarktlage geht auch darauf zurück, dass weitaus weniger Arbeitnehmer nach Deutschland zuwandern, als durch den demografischen Wandel in Rente gehen.
Johannes Frevel war das. Die Jahre der rasanten Entwicklungen sind vorbei. Heute liegen bei Apple die Verbesserungen im Detail. Die Präsentation neuer Produkte zeigt, der Konkurrenz aus China und Südkorea hinkt Apple hinterher. Gestern Abend hat das kalifornische Unternehmen an seinem Firmensitz im Silicon Valley neue Hardware vorgestellt. Und es waren nicht nur Smartphones, Markus Schuler berichtet.
Apple produziert jetzt TV-Serien und Talkshows. Im November, so hieß es gestern Abend, startet es eine eigene Streaming-Plattform, Apple TV Plus, und zwar zum Kampfpreis von knapp 5 Euro im Monat. Die Technologieanalystin Carolina Milanesi hält den Einstiegspreis für einen cleveren Schachzug.
They were super aggressive with their price point, so that this
Das ist ein sehr aggressiver Preis. Da überlegt man als Konsument nicht lange. Es kostet so viel wie einen Kaffee bei Starbucks oder die Leihgebühr für einen Film. Als Verbraucher muss ich mich nicht für Hulu, Netflix, Disney oder Apple entscheiden, weil die Kosten so niedrig sind. Wenn Apple zur Produktpräsentation nach Cupertino einlädt, dann geht es natürlich auch und vor allem um das iPhone. Experten schätzen, dass gut die Hälfte der Einnahmen auf das Smartphone zurückgehen. Vor ein paar Monaten waren es noch 2/3. Äußerlich unterscheidet sich das neue iPhone 11 von seiner Vorgängerversion nur wenig. Nur auf der Rückseite sind beim iPhone 11 Pro 3 und nicht mehr nur 2 Kameras zu sehen. Das Spitzenmodell mit 512 GB RAM hat allerdings seinen Preis. 1.649 Euro ruft Apple dafür in Deutschland auf. Da stöhnt selbst Jean-Claude Frick, Digitalexperte beim Schweizer Vergleichsportal Comparis.
Machen wir uns nichts vor, es ist unglaublich teuer. Das war es schon immer. Man kriegt für den gleichen Preis jetzt in den letzten 3 Jahren immer mehr, das schon. Aber es ist so, also so ein Smartphone, das musst du jahrelang behalten, damit sich das einigermaßen rechnet.
Ausschlaggebend für den Kauf eines neuen Smartphones ist heute meist die Kamera. Apple muss hier zur Konkurrenz von Google, Samsung und Huawei aufschließen. Bislang lieferten die iPhones im Vergleich zum Galaxy S10 von Samsung oder dem Pixel 3 von Google bei schlechten Lichtverhältnissen ein deutlich höheres Bildrauschen. Jetzt kommt das Pro-Modell mit seinen 3 Objektiven auf den Markt. Analystin Milanesi glaubt, dass in diesem Bereich die iPhones nun wieder konkurrenzfähig werden könnten, auch wenn Samsung und Co. 3 Linsen schon seit Jahren verbaut haben. Apple kann da tatsächlich etwas bieten, weil die Bedienung so kinderleicht ist. Das frustriert mich bei den Samsung-Geräten. Sie haben tolle Funktionen, die sind aber nur schwer zu finden. Eine andere wichtige Neuerung, die Geräte haben einen neuen Prozessor bekommen, Bionic A13. Er soll die Batterie schonen, was der Laufzeit zugutekommt. Von bis zu 5 Stunden ist die Rede. Was allerdings unter der Haube fehlt, ist die Unterstützung für den superschnellen Mobilfunkstandard 5G. Hier sind Huawei aus China und Samsung aus Südkorea der kalifornischen Konkurrenz mindestens 1 Jahr voraus. Analystin Milanesi findet das aber nicht schlimm. Sie sagt, "5G im nächsten Jahr nicht im Telefon zu haben, das wäre ein Problem. Jetzt ist es doch nur für die Early Adopter wichtig. Nach wie vor ist es schwierig, ein Netz zu finden, das schon jetzt 5G anbietet. Ein großer Erfolg ist für das Unternehmen seine Apple Watch. Sie hat sich seit dem Erscheinen vor 4 Jahren zu einem Verkaufsschlager entwickelt. Bei der gestrigen Produktvorstellung hat sie den iPhones fast etwas die Schau gestohlen. Die Batterie der nunmehr 5. Gerätegeneration soll nun länger halten. Von 18 Stunden war die Rede.
Markus Schuler über die neuen Apple-Produkte. Die Diskussion um Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA hat dazu geführt, dass das Thema Schiedsgerichtsbarkeit heute in der öffentlichen Wahrnehmung negativ besetzt ist. Große Konzerne könnten gewaltige Schadensersatzforderungen gegen Staaten auf diesem Wege durchsetzen, hieß es. Schiedsgerichte werden seitdem häufig mit einer Art Hinterzimmerjustiz gleichgesetzt. Dabei gehört für Unternehmen das Thema Schiedsgerichtsbarkeit gerade bei grenzüberschreitenden Projekten zum Tagesgeschäft. Darüber gesprochen habe ich mit dem Experten Reinmar Wolf und ihn gefragt, welche Bedeutung die Schiedsgerichtsbarkeit heute für den Welthandel hat.
Die Schiedsgerichtsbarkeit ist für den Welthandel ganz, ganz essentiell, weil sie es ermöglicht, dass auch bei grenzüberschreitenden Verträgen ein Streitentscheider zur Verfügung steht und dass die Entscheidungen tatsächlich auch gegen die verlierende Partei durchgesetzt werden können.
Und warum wenden sich die einzelnen Parteien dann nicht an staatliche Gerichte in Streitfällen?
Das könnten sie natürlich auch immer machen. Das steht ihnen frei. Das ist auch der normale Weg. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben einen Vertrag zwischen einem deutschen Unternehmen und einem chinesischen Unternehmen. Dann hat das deutsche Unternehmen erfahrungsgemäß wenig Neigungen vor die chinesischen Gerichte zu gehen und die chinesische Partei wenig Neigung für die deutschen Gerichte zu gehen. Das hängt daran, dass das eine fremde Prozesskultur ist, das hängt daran, dass es ein fremdes Recht ist und das hängt daran, dass es auch von der räumlichen Entfernung her unpraktisch ist. Und man vielleicht auch nicht immer genau weiß, ob man vor einem fremden Gericht nicht deswegen schlechter behandelt wird, weil man Ausländer ist.
Und dann wählt man lieber ein privates Schiedsgericht.
Genau, ein privates Schiedsgericht, wo die Parteien tatsächlich auswählen können, wer über ihren Rechtsstreit entscheidet, wo typischerweise jede Partei einen Schiedsrichter benennt und diese beiden dann einen dritten Vorsitzenden wählen.
Auf welcher Grundlage werden denn Urteile von Schiedsgerichten durchgesetzt?
Das kommt darauf an, typische Juristenantwort, ob sie das in dem Land durchsetzen, wo der Schiedsspruch, also die Entscheidung des Schiedsgerichts ergangen ist, dann geht das nach dem nationalen Recht. Sobald sie versuchen, das im Ausland durchzusetzen, können sie sich auf das sogenannte New Yorker Übereinkommen stützen. Das New Yorker Übereinkommen ist relativ alt, gehört zu den erfolgreichsten internationalen Übereinkommen im Bereich des Wirtschaftsrechts, 1958 abgeschlossen worden, hat heute 160 Mitgliedstaaten und ermöglicht es, dass man Schiedssprüche im Ausland relativ einfach und nach denselben Maßstaben fast überall vollstrecken kann.
Gibt es denn auch Länder, in denen die Vollstreckbarkeit von Schiedsurteilen besonders schwierig ist?
Ja, die gibt es. Das ist richtig. Glücklicherweise sind das relativ wenige. Meistens funktioniert die Vollstreckbarkeit von Schiedssprüchen erfreulich gut und erfreulich einheitlich. Länder, wo gesagt wird, dass es schwieriger ist, sind beispielsweise Russland oder die Türkei.
Und wie steht es mit China in dieser Beziehung?
China hat da traditionell auch durchaus Probleme gehabt mit der Durchsetzung ausländischer Schiedssprüche. Aber China hat Maßnahmen ergriffen, um das in den Griff zu bekommen. In China ist es heute so, dass ein Untergericht das dem obersten Gericht vorlegen muss vorab, bevor es die Durchsetzung eines ausländischen Schiedsspruchs verweigert.
Diese Schiedsgerichte können ja prinzipiell in allen Ländern der Welt ansässig sein. Wie steht es denn um den Schiedsstandort Deutschland?
Der Schiedsstandort Deutschland ist gut aufgestellt, hat allerdings vermutlich ein gewisses Marketingproblem. Also es wird nicht so nachgefragt, wie es eigentlich verdient hätte.
Sagt Rechtsanwalt Reinmar Wolf, Experte für internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Zur Automesse IAA in Frankfurt. Für viele Hersteller sind die großen und schweren SUV nach wie vor eines der wichtigsten Marktsegmente. Die Kundschaft will sie und die Autoindustrie verdient hervorragend an den Dickschiffen. Aber wie passt das in die Klimaschutzdebatte und zu den strenger werdenden Schadstoffgrenzwerten? Für die Käufer zählen offenbar andere Kriterien.
Es war tatsächlich einmal mein Traum, einmal eine etwas andere Sichthöhe und Einstiegshöhe zu genießen und natürlich auch eine gewisse PS-Zahl.
Diese SUV-Fahrerin bringt es auf den Punkt. Höher sitzen, besser einsteigen, mehr Platz im Kofferraum, einen guten Überblick auf den Straßenverkehr und Power unter der Haube. Vom sportlichen Single bis zum Best-Ager. Immer mehr Menschen sehen in einem SUV das ideale Auto. Und deshalb gehört dieser Autotyp auch zum wichtigsten für die Autokonzerne. VW-Chef Herbert Diess.
Wir bauen Fahrzeuge, die müssen den Kunden gefallen, Kunden müssen diese Fahrzeuge wollen und da ist es einfach so, dass viele Kunden höher sitzen wollen, die größeren Fahrzeuge bevorzugen. Wir haben in China oder in den Vereinigten Staaten zum Beispiel SUV-Anteile von 50 oder jenseits der 50%, das ist bei uns noch deutlich weniger. Wir müssen einfach auch sehen, dass diese SUVs auch sehr viel nachhaltiger werden.
Und so stehen sie auch diesmal wieder im IAA-Schaufenster, die großen, breiten SUV, bei BMW, bei Audi oder Mercedes. Was den Autobauern ordentlich Geld in die Kassen spült, treibt den Klimaschützern die Sorgenfalten auf die Stirn. Die EU legt die Autobauer aber inzwischen an die CO2-Kette, sagt Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen.
Bei den Autobauern ist es so, dass es Vorgaben von Brüssel gibt und diese Vorgaben müssen erfüllt werden. Egal, ob sie mit Kleinwagen erfüllt werden, ob sie mit Limousinen erfüllt werden oder ob sie mit SUVs erfüllt werden. Deshalb arbeiten die Autobauer daran, die SUVs natürlich auch elektrisch zu machen.
Einige Hersteller sind auch schon in diese Richtung unterwegs. Hyundai etwa oder Kia, Tesla oder Audi mit dem e-tron und auch Mercedes will seine SUV und Geländewagen weiter in die elektrische Zukunft lenken. Die Elektromobilität soll zum Kerngeschäft werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Das alles kommt viel zu spät und ist ist nicht konsequent genug, meint Marion Thiemann von Greenpeace. Die Autokonzerne müssten schneller gegen die globale Erwärmung vorgehen und sich an den neuesten Forschungen orientieren.
Sie orientieren sich noch an alten Zahlen, an 2 Grad, spätestens nach dem IPCC-Bericht. KlimawissenschaftlerInnen haben in einem Report dargelegt, was der Unterschied ist zwischen 1,5 und 2 Grad. Und es ist völlig selbstverständlich, dass wir versuchen müssen, alles tun müssen, um 1,5 Grad zu erreichen, weil 2 Grad einfach schon massive Schäden an unserer Umwelt bedeutet und auch für unsere Zukunft eine Bedrohung ist.
Was also wäre die Konsequenz? Nach der Flugscham eine SUV-Scham? Eher nicht, meint Professor Angelika Wiltinger von der Frankfurt School of Applied Sciences. Denn egal welcher Fahrzeugtyp, wir reden immer noch vom Auto, der Deutschen liebstes Kind.
Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich eigentlich, dass auch in 30 Jahren vor der Zahnarztpraxis und der Werbeagentur immer noch ein statusträchtiges Auto stehen wird, das für Erfolg und für Reichtum steht, egal wofür heute demonstriert wird.
Aus Frankfurt war das ein Beitrag von Conny Bechstedt. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.